Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. 2015, die große Flüchtlingswelle, ist mittlerweile 10 Jahre her und jeder hat wohl seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit. Hilfsorganisationen wie die Caritas oder Amnesty International haben damals die Zustände in Flüchtlingsunterkünften bewusst dramatischer dargestellt, als sie waren, um damit PR für sich selbst zu betreiben und ihr Spendenaufkommen zu erhöhen. Es ging in erster Linie ums Geld. Der das sagt, ist Franz Schapüttel und er war damals im Sommer 2015 Leiter des Asylzentrums im österreichischen Traiskirchen. Er hat diese Position insgesamt 13 Jahre lang bekleidet und ist 2017 in Pension gegangen. Und er hat 2 Bücher geschrieben über die österreichische Migrationspolitik, Brennpunkt Traiskirchen 2017 erschienen und Grenzenloser Zustrom im Jahr 2024. Heute ist Franz Schapüttel unser Gesprächsgast hier bei Kontrafunk aktuell. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Danke, dass ich da sein darf.
Herr Schapüttel, wie haben Sie die entscheidenden Tage im Juli 2015 erlebt? Wie hat sich damals Ihr Arbeitsalltag im Asylzentrum verändert?
Also der Arbeitsalltag war völlig anders wie sonst. Warum? Die Anlage selbst hat eine Kapazität von 1.700 plus 120 Notplätze, also 1.820. Und im Juli hatten wir über 3.000 Menschen drinnen. Das heißt, wir hatten in etwa 2.000 Menschen in der Anlage ohne festes Dach überm Kopf. Warum ist das zustande gekommen? Die Gesetzeslage war damals, dass jeder, der einen Asylantrag in Österreich stellt, in einer Erstaufnahmestelle, das ist eine behördliche Stelle des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, dass der dort persönlich erscheinen muss. Daher mussten wir die Menschen hineinlassen, auch dann, wenn wir für sie keinen Platz hatten, keinen Platz, sprich kein Bett zur Verfügung. Muss aber dazu sagen, wir hatten zu diesem Zeitpunkt bis zu 2000 in der Wiese ohne Dach über dem Kopf und zusätzlich aber 600 Plätze in insgesamt 33 leerstehenden Zimmern. Dies deshalb, weil uns die Stadtgemeinde Traiskirchen, deren Bürgermeister damals unser heutiger Vizekanzler Andreas Babler ist, weil uns die Stadtgemeinde mittels Bescheid eine Höchstgrenze oder Obergrenze vorgegeben hat, an die wir uns zu halten hatten und an die wir uns auch gehalten haben.
Und waren diese leeren Zimmer in Ihrem Asylzentrum oder in anderen Gebäuden?
Das war innerhalb der Betreuungsstelle des Asylzentrums, wie Sie sagen, im Haus Nummer 1, im Hauptgebäude, das vor diesem Bescheid der Stadtgemeinde eine Kapazität von 1.904 Plätzen hatte und nachher nur noch 720.
Und was wurde als Grund für diese Maßnahme angegeben?
Immer das Thema Sicherheit. So wie ich und wir alle erlebt haben, dass es allen, die hier beteiligt waren, am Rande oder direkt, dass es ihnen nie um das gegangen ist, was sie vorgegeben haben, nämlich um die Menschen und deren Wohlbefinden und deren Hilfe, so ist es auch der Stadtgemeinde nie um die Sicherheit wirklich gegangen, denn wir hatten eine Sicherheitseinrichtung und Ausstattung, die innerhalb Österreichs ihresgleichen sucht. Sondern die Stadtgemeinde hat mit ihrer bescheidmäßigen Vorgabe schlicht und ergreifend die Anzahl der Asylwerber, die sich in der Anlage aufhalten, reduzieren wollen. Was verständlich ist, dass man nicht eine Masse da haben will. Kein einziger Ort in Österreich wollte und will ein Asyllager, eine Asyleinrichtung haben. So auch nicht Traiskirchen, aber sie ist halt nun einmal da. Und dieses Vehikel, nämlich die Bauordnung, hat die Gemeinde halt eingesetzt, um die Zahl zu reduzieren. Was besonders dem damaligen Bürgermeister und heutigen Vizekanzler vorzuwerfen ist, ist, dass er immer wieder betont hat, seine menschliche Rolle. Und hier in der Krise hätte er sein menschliches Herz zeigen können und zumindest diesen 600 Menschen, zumindest in der Krisenzeit, noch einmal, nicht auf Dauer, in der Krisenzeit ein Dach über den Kopf geben können, aber es ist halt auch wie all den anderen bei ihm nie um das gegangen, was er gesagt hat. Also nie um Menschlichkeit, sondern den einen geht es um Geld, ihm persönlich ist es gegangen um sein persönliches Weiterkommen und Fortkommen. Und er hat es ja schließlich zum Vizekanzler und zum Obmann der einstmals staatstragenden Partei, der Sozialistischen Partei oder Sozialdemokratischen Partei gebracht. Und das, obwohl er zweimal die Schule abgebrochen hat, also einmal die HTL, einmal das Gymnasium und einen Lehrberuf, den er begonnen hat, hat er auch abgebrochen. Aber es reicht noch, dass er Vizekanzler der Republik geworden ist, auch dann, wenn er sich als Marxist bekennt.
Also so viel erstmal zum österreichischen Vizekanzler Andreas Babler und seiner Rolle damals in der Flüchtlingskrisenzeit. Welche Berührungspunkte hatten Sie damals bei Ihrer Arbeit mit den von Ihnen ja ebenfalls sehr kritisierten Organisationen, Hilfsorganisationen, den sogenannten NGOs wie Caritas oder Amnesty International?
Der Kontakt zu ihnen war geprägt von einer Einbahn. Nachdem Dreiskirchen, also die Einrichtung selber, heillos überfüllt war, ist das ein Hotspot gewesen. Hotspot hat bedeutet, wir waren täglich und permanent in den Medien, weil dort eine Masse von am Höchststand mit 4.740 Asylbewerbern gegeben war. Und alle NGOs wollten dort hinein. Denn wo viel los ist in einem Hotspot, wenn dort Leid oder wenn dort grausliche Bilder hinausgehen, dann kann man Spenden lukrieren. Das heißt, ich habe mit diesen NGOs insofern zu tun gehabt, dass sie alle hinein wollten. Das Helfen, das war immer zweitrangig. Die Caritas zum Beispiel hat im Juli ihren Bus mit der Aufschrift Caritas direkt vor den Eingang, vor die Einfahrt der Einrichtung gestellt. Na, was bedeutet denn das, wenn das jemand sieht? Aha, die sind da drinnen. Aber das war nie der Fall, sie waren niemals drinnen. Amnesty International ist mit grauslichen Mitteilungen bereits während der Krise hinaus in die Öffentlichkeit gegangen und war dann Anfang August in der Einrichtung mit zwei Menschen vertreten, wo sie eine Kontrolle oder eine Überprüfung gemacht haben. Das hat ihnen das Innenministerium gewährt. Der Bericht war verheerend, grauslich, noch grauslicher, wie wir ihn erwartet haben. Medizinversorgung, die kritisiert wurde, die war in der Einrichtung ein Arzt für 1.185 Asylwerber und im Rest Österreichs auf Krankenkassenkosten ein Arzt zu 2.200, also wesentlich besser drinnen. Trotzdem wurde die medizinische Versorgung total kritisiert. Und sie haben uns zum Beispiel auch vorgeworfen, dass in den WC-Anlagen Exkremente herumgeschwommen werden. Und da muss ich dazu sagen, Asylwerber waren zum Zeitpunkt, als sie bei uns ein WC besucht haben, nicht mehr auf der Flucht. Sie hätten daher die Zeit gehabt, die WC-Spülung selbst zu benutzen. Oder sie haben uns vorgeworfen, geöffnete Fenster in den Duschräumen der Frauen, das würde eine Piepshow bieten den anderen. Auch da muss ich sagen, die Fenster haben nicht wir geöffnet, das waren die Asylwerber und auch sie hätten wohl Zeit gehabt, da ihre Flucht ja zu Ende war, die Fenster zu schließen. Die Fenster waren blickdicht ausgestattet, das muss man auch sagen. Die größte Enttäuschung für mich persönlich war Ärzte ohne Grenzen. Warum? Ärzte sind grundsätzlich dort tätig, wo es wirklich gefährlich ist. Daher habe ich niemals die Ärzte kritisiert, sondern die politische Führung von Ärzte ohne Grenzen, die selbst zum Zeitpunkt, als wir an einem Tisch saßen und verhandelt haben, weil sie herein wollten und wir sie nicht hereingelassen haben und die auch nicht wollten, haben sie schon via Medien verbreitet, sie seien in der Einrichtung tätig. Bei all diesen Dingen, die man hinausgegeben hat, ich habe das immer als professionelle Wahrheit bezeichnet. Sprich, ein Funken ist schon dabei gewesen, aber der Rest war Werbung, abzielend auf Spenden.
Wie schauen Sie heute mit dem Abstand von 10 Jahren auf die Ereignisse 2015 und die Folgen der Zuwanderung für die Gesellschaft in Österreich?
Da gibt es zwei Punkte. Zuerst, die Folgen für die Gesellschaft sind verheerend, weil Massen an Asylwerbern gekommen sind, aus Ländern, die nicht unsere Nachbarländer sind. Wenn man jetzt die Basis für Asyl, nämlich die Genfer Flüchtlingskonvention, betrachtet und die Masse und in der Folge dann der Familiennachzug, sprich Frauen und Kinder, ausschließlich aus muslimischen Ländern. Und dort ist es ja durchaus gestattet, dass ein Mann bis zu 4 Frauen und mit ihnen natürlich Kinder hat. So wird aus einem Asylwerber eine große Anzahl derer, die nachreisen dürfen, weil ja die Kinder, auch wenn sie Halbgeschwister sind, ein Anrecht auf ihre Kernfamilie haben. Hier darf ich nur kurz verweisen. 2004 haben wir uns angeschaut, ein Asylwerber aus Tschetschenien hatte zur Folge, dass 74 Familienangehörige nachreisen durften. Die Folgen für die Gesellschaft sind heute schon nicht gut. Vergleichen Sie in Österreich die Asylantragsstatistik und die Kriminalstatistik mit Hieb- und Stichwaffen. So haben wir in den letzten 20 Jahren eine Steigerung von mehr als 700%. Und wenn Sie dann diese Kriminalstatistik und die Asylantragsstatistik übereinander legen, brauchen Sie es nur um ein Jahr verschieben und dann haben Sie die Zahlen da drinnen. Und wenn ich sage für die Zukunft, wenn wir heute insbesondere in den Ballungszentren, beispielsweise in Wien, Schulklassen haben mit einem Ausländeranteil von 80,1%, wenn wir heute in Kindergärten die österreichischen Kinder in der Minderzahl haben, auch wiederum in Ballungszentren, dann muss ich sagen, der Kindergarten und die Grundschulen von heute, das ist die Zukunft von morgen und auch die Mentalität von morgen. Und wir werden in 20 Jahren dieses Österreich, das wir heute kennen, nicht mehr wiedererkennen können. Das ist leider traurig.
Über seine Kritik an der sogenannten Asylindustrie in Österreich habe ich mit Franz Schaphüttel gesprochen, bis 2017 Leiter des Asylzentrums Dreiskirchen und Autor zweier kritischer Bücher zum Thema. Herr Schaphüttel, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich herzlich, dass ich da sein durfte.